mir hat das total viel gebracht. Das hat ganz viel mit meinem Selbstbewusstsein gemacht und mit dem Wissen eben, ich komme klar. Ich finde, die letzten 8 bis 10 Jahre waren geprägt von Restaurants, in denen die Küche 2/3 ausgemacht hat und das Ambiente fast nichts. Die Läden, die aufmachen, sind das komplette Gegenteil. Sie sind groß, sie sind bunt, sie sind laut. Essen ist nicht die...
Steht nicht im Vordergrund.
Überhaupt nicht. Mhm. Es muss schön aussehen, definitiv. Es interessiert niemanden, was auf dem Teller ist. Also kommt das her, ist das ethisch korrekt produziert oder gefangen oder wie auch immer. Es wird unheimlich viel getrunken, gut getrunken und es wird gefeiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meiner aktuellsten Folge meines Podcasts Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Heute habe ich die ganz besondere große Freude, Regine Schneider bei mir begrüßen zu dürfen. Und liebe Regine, ich freue mich, dass du den Weg zu Shirley und mir hier gefunden hast.
Vielen Dank.
Wir haben ja heute schon spektakuläres Wetter gehabt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber hier war heute, da ich heute meinen freien Tag hatte, habe ich sehr viel hier mitbekommen. Ich hatte von über Schnee, Hagel, Sonnenschein bei 7 Grad und gefühlt Frost von -2, eigentlich schon alles mit dabei.
Kann ich bestätigen, war bei mir auch so.
Aber ich freue mich, dass wir beide zusammen heute wieder einen sehr schönen Champagner trinken können. Und ich habe Krug Rosé ausgesucht.
Habe ich schon entdeckt.
Ja, weil ich hatte jetzt so viele Blanc de Blanc Champagner in den letzten Folgen, zwischendurch mal ein Rosé. Aber ich dachte, jetzt ist mal wieder Zeit und von dem Krug Rosé bin ich ein ganz großer Fan. Und die Flasche, die ich jetzt aufgemacht habe, die ist aus der 25. Edition und das heißt, dieser Champagner ist komponiert um die Ernte von 2013 herum. Das heißt, die jüngsten Jahrgänge, die in diesem Champagner verschnitten sind, sind 2013 und vor allem auch die meisten. Aber der älteste ist 2008. Und es sind 5 verschiedene Jahrgänge mit drin. Und insgesamt ist es ein Blend aus 28 Weinen. Und es sind 45% Pinot Noir drin, 30% Chardonnay und 25% Meunier. Und was ich glaube ganz wichtig ist, wenn wir uns jetzt die Farbe angucken, er ist sehr intensiv.
Wahnsinn.
Fast auch so ein Kaminrot, finde ich. Bisschen, finde ich, sieht es auch ein bisschen aus wie so ein Orange.
Frühling im Glas, ja. Auf jeden Fall schon mal. Passt gut zu deinen Blumen hier.
Ja, also danke auch übrigens für deine.
Gerne.
Und bei dem, das werden wir jetzt, glaube ich, gleich schmecken, würde ich sagen, das ist jetzt kein klassischer Aperitif-Rosé-Champagner, sondern eher ein Essensbegleiter aufgrund seiner wahnsinnigen Kraft und Voluminosität am Gaumen. Er hat wahnsinnig viele Noten von Pink Grapefruit und Pfeffer in der Nase und Zitrone und getrocknete Früchte auf der Zunge, finde ich. Mhm. Lass uns mal anstoßen, damit du endlich auch mal probieren kannst.
Ja.
Das ist voll mundig, würde ich sagen.
Und auch toll aus dem Glas. Also ich glaube, aus so einem Glas habe ich auch noch keinen Champagner getrunken. Oh. Schon häufig aus großen Gläsern, aber ist das ein Burgunderglas? Oder?
Im weitesten Sinne, ja. Ich glaube, es ist ein modernes Chardonnay-Glas.
Okay.
Mhm.
Sehr schön.
Ja, ich bin da immer ein bisschen, also wenn ich zum Podcast hier eine Flasche aufmache, immer ein bisschen am Rumexperimentieren. Meistens zwischen 3 Gläsern, um zu gucken, wo der Champagner dann am besten zur Geltung kommt. Und der war einfach am schönsten in seiner Frucht, in dem Glas. Ist wirklich sehr groß und sehr breit. Aber der zeigt halt dadurch, durch den tollen Luftkontakt, eben auch seine ganze Frucht. Und
Ich genieße es, aus solchen Gläsern zu trinken. Und natürlich auch so einen wunderbaren Champagner. Also ganz, ganz toll. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Aber jetzt, liebe Regine, wird's ernst.
Ja, ich richte mich direkt auf.
Wie wär's denn, wenn du dich einfach mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach vorschlägst? Und ich muss mich jetzt schon entschuldigen für Shirley, die ist heute auch da und sie ist heute ein bisschen unruhig und versucht hier gerade wieder alle Spielzeuge hervorzuholen und hat jetzt leider eins gefunden, was quietscht. Entschuldige
mich
bitte.
Nicht. Okay. Danke.
Liebe Regine.
Ja, gerne. Also Regine Schneider, ich glaube, wir kennen uns seit bald 20 Jahren, würde ich denken, vielleicht auch sogar schon ein bisschen länger. Ich habe 2010 ein kleines PR-Büro hier in Berlin gegründet, das heißt die Schneiderei, und betreue dich und Tim seit 2008 bei der Pressearbeit und habe das große Glück, auch noch ein paar andere GastronomInnen und Hoteliers und Hotelierinnen, sagt man das so?
Wahrscheinlich.
Hoteliers, Hotelierinnen, zu betreuen, Destinationen, manchmal auch Winzer und Winzerinnen. Also alles, was mit Essen, Trinken und Reise zu tun hat, ist bei mir und der Schneiderei zu Hause.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kam es denn dazu?
Ja, wie oft im Leben, ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück, ein bisschen Fleiß wahrscheinlich. Ich habe nach dem Abitur ganz lange überlegt, was ich machen könnte und überlegt, eine Ausbildung als Hotelfachfrau zu machen. Hotelkauffrau sollte es sein, das gab es damals noch. Hatte auch einen Ausbildungsplatz in Bremen im besten Haus am Platz, aber die wollten meine Ausbildungszeit nicht verkürzen. Daraufhin habe ich gedacht, nö, mache ich nicht. Und dann war mein Papa so nett und hat ein Tourismusstudium rausgesucht, was ich abgeschlossen habe. Das ist BWL gewesen mit Schwerpunkt Touristik und Hotelmanagement. Für mich war immer klar, ich möchte unbedingt ins Hotel. Ich glaube, wir waren ungefähr 80 StudentInnen, vielleicht auch 100, also ein ganz kleiner Studiengang auch. Zwei davon sind ins Hotel gegangen. Alle anderen sind Berater und Beraterinnen geworden. Ich bin dann zu Ritz-Carlton gekommen, nach Wolfsburg. Die haben damals eröffnet, 2000. Ich bin einen Monat nach der Eröffnung gekommen, habe da die Position der Assistentin des Direktors übernommen, habe das ein Jahr gemacht und dann habe ich die Pressestelle übernommen. Das war Zufall. Die Vorgängerin musste schnell gehen und die Stelle musste schnell besetzt werden. Und ich war da, mein damaliger Chef hat gedacht, die kann das. Und da bin ich dann so reingerutscht. Und dann habe ich das Berliner Haus hier eröffnet im PR-Bereich. Und beide Häuser hatten damals ein Gourmet-Restaurant. In Wolfsburg gibt es das immer noch, Sven Elverfeld und das Aqua, heute 3 Sterne. In Berlin Thomas Kellermann, der inzwischen am Tegernsee ist und auch dort ein Sternrestaurant betreibt. Und so bin ich bei dem Gastro-Thema recht schnell gelandet und da auch irgendwie hängen geblieben. Ja, und dann habe ich irgendwie 3 Jahre Beratung gemacht. In der Zeit hat Tim mich angerufen und gesagt, hör mal, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten übrigens. Wir kannten uns nicht besonders gut, nur so ganz grob. Wir waren mal bei euch im 44-Essen. Und dann hat er aber angerufen und gesagt, wir öffnen ein Restaurant auf der Rückseite vom Adlon. Ich habe gehört, du hast mal die Pressearbeit fürs Vitrum gemacht im Ritz-Carlton mit dem Blick auf den Mülleimer und das Marriott-Schild. Wenn du das kannst, kannst du uns auch. Und das war der Beginn ein bisschen. Also ihr seid meine ersten Kunden gewesen. Und ich habe mich dann 2010 selbstständig gemacht und ihr seid mit mir mitgekommen sozusagen.
Wir haben uns ja gleichzeitig selbstständig gemacht.
Richtig, genau. Also wir sind den Weg gemeinsam gegangen und mit euch, ihr wart mein Start und mit euch sind netterweise noch viele gefolgt. Genau.
Und ist es so, hat sich denn, also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Eröffnung eines Hotels, so wie das Ritz-Carlton, was ja ein 5-Sterne, sag mal plus heutzutage Hotel ist.
Superior.
Ja, Superior. Mhm. Was hat das eine andere Anforderung, selbst also wenn da ein Gourmet-Restaurant drin ist, lassen wir jetzt mal so mit dran, als wenn du jetzt zum Beispiel eine Eröffnung machst von einem Sterne-Restaurant?
Ja, es ist definitiv sehr viel facettenreicher, würde ich behaupten. Das fängt ja schon allein bei der Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Und Ritz-Carlton ich würde sagen, ich hatte sehr viel Glück, noch das alte Ritz-Carlton kennenzulernen. Heute gehört Ritz-Carlton zu Marriott. Ich war noch zu Horst-Schulze-Zeiten da. Das ist der Gründer von Ritz-Carlton. Wir haben tatsächlich sehr penibel auf diese Eröffnung hingearbeitet. Also über Monate haben wir uns jedes Wochenende im Abteilungsleiterteam über Stunden und Stunden und Stunden getroffen und Actionpläne durchgearbeitet, die wahrscheinlich tausende von Zeilen lang waren. Ich habe meinen heutigen Mann da kennengelernt, also der kann ein Lied davon singen. Ich glaube, dass es das gar nicht mehr so gibt, wie ich das kennengelernt habe, weil keiner mehr so arbeiten darf.
Ja.
Wir haben, ich glaube, 6-7 Tage die Woche wahrscheinlich 18 Stunden gearbeitet. Wir sind oft nur zum Duschen nach Hause gefahren. Ich war nie so schlank wie in dieser Zeit. Ich werde auch nie wieder so aussehen. Trotzdem ist es natürlich eine unheimlich besondere Zeit. Ich habe danach noch als Beraterin Häuser eröffnet. Das war auch sehr intensiv. Es ist, um die Frage abschließend zu beantworten, es ist anders, weil es einfach viel mehr Komponenten mit sich bringt. Also viel mehr Abteilung. Housekeeping hast du nicht in dem Umfang im Restaurant. Du hast die Technik nicht so in dem Umfang. Du hast nicht nur ein Restaurant, sondern in der Regel mehrere. Du musst Probe essen in allen Abteilungen, Gäste dazu holen. Also ja, ist anders.
Aber ist auch schon was Tolles, oder?
Ach, ich hab's geliebt. Also ich finde es immer noch ganz, ganz toll. Das ist wahnsinnig aufregend, wenn man sich überlegt, gerade hier im Ritz-Carlton, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn du reinkommst, hast du diese riesengroße Marmortreppe.
Mhm.
Die war am Anfang mit Knackfolie verpackt und diese große Eingangstür, die war noch nicht da, da war so Holz davor gezimmert und unten stand Security und als die dann ausgepackt wurde, war die noch nicht versiegelt und wir mussten unsere Schuhe ausziehen und sind dann nachts da über diese Stufen in Strümpfen. Und es gab einen Vater mit seinem Sohn, der diese ganzen Goldborden, die gibt's alles nicht mehr, die sind ja, das Ritz-Carlton wurde ja komplett neu gemacht. Aber damals waren überall so goldene Verzierungen, die standen da Wochen, Nächte lang und haben einfach per Hand dieses Blattgold aufgetragen und verziert. Und ach, das sind so Sachen. Und wenn dann die ersten Gäste kommen, das war ganz schrecklich. Das war fürchterlich. Wir haben im Januar aufgemacht. Wer Berlin im Januar kennt, weiß, es ist nicht schön. Und überall lagen diese kleinen Kieselsteinchen draußen, damit man nicht ausrutscht. Und die Gäste haben natürlich das
alles mit reingebracht.
Also es gab Kolleginnen und Kollegen, die geweint haben damals. Oh, weiß ich noch genau. Weil alles so schnell, also
Gebrauchsspuren hatte.
Aber es ist also eine ganz tolle Zeit und viele der Leute, mit denen wir das gemacht haben oder mit denen ich das gemacht habe, mit denen habe ich heute noch Kontakt. Aus Wolfsburg weniger, ein paar gibt es auch noch, aber Berlin auf jeden Fall. War schön.
Und was ist denn jetzt für dich die Faszination, dass du dich auf eigentlich auf Gastronomie spezialisiert hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich arbeite tatsächlich sehr gerne mit Männern zusammen und auch tatsächlich sehr gerne mit Köchen, weil ich den Ton gern habe. Ich muss aber dazu schicken, dass ich natürlich einen entscheidenden Vorteil habe. Die Leute, mit denen ich arbeite, fragen mich, ob ich mit ihnen arbeiten möchte. Das heißt, ich habe oft einfach einen anderen Stellenwert wahrscheinlich als andere Frauen in der Gastronomie. Und ich mag diesen harschen Ton aber ganz gerne und wer mit mir arbeitet und mich kennt, der weiß, ich, wenn ich was schnell haben möchte, werde ich vielleicht auch mal laut und andersrum genauso. Und ich mag es, dass man sehr schnell auf den Punkt kommt, auch mal kurz laut werden kann und dann ist aber auch gut und man kann weitermachen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und tatsächlich gefällt mir natürlich das Thema. Also ich liebe einfach gutes Essen und gute Getränke. Und ich mag es, Menschen dabei zu helfen, ihre Positionierung zu finden. Das ist ja ein großes Thema von dem, was ich tue oder was wir tun. Ja, ihnen einfach dabei zu helfen, nochmal aufzuschreiben, wer sind sie eigentlich, wohin wollen sie eigentlich, wen wollen sie eigentlich ansprechen, warum machen sie das überhaupt, solche Dinge.
Da machst du dann, also wenn jetzt zum Beispiel neuen Kunden aufnimmst, also sozusagen eine Partnerschaft mit ihm eingehst, Dann machst du dann so einen Rundumschlag oder machst du das mit Ruhe und dann setzt dich zusammen und analysierst das mit dem Kunden zusammen?
Also ja, eher letzteres tatsächlich. Ja. Also wir nennen das Positionierungsworkshop. Da lege ich auch recht viel Wert drauf, zumindest bei Verträgen, die länger als 3 Monate gehen. Wir setzen uns hin, wir schließen uns quasi ein. Das haben wir damals auch gemacht im China Club. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2007 muss das gewesen sein, noch fürs MA damals. Und dann besprechen wir tatsächlich, was habt ihr bisher schon alles fertig geplant? Wer sollen eure Zielgruppen sein? Wen kennt ihr schon? Woher kommen eure potenziellen Gäste? Was fehlt euch noch? Aber vor allen Dingen eigentlich, was wollt ihr eigentlich sein? Was macht ihr da eigentlich? Das sind so ganz profane Fragen. Die meisten, die sind am Anfang etwas irritiert, da aber in der Regel nie jemand alleine da sitzt von Kundenseite, sondern es immer mehrere sind, ist es für mich besonders wichtig, das eben einmal aufzuschreiben und zu definieren, weil jeder weiß, wenn man mehrere Menschen unabhängig voneinander nach ihrem Projekt befragt, gibt jeder eine Antwort mit sehr vielen Facetten. Um eine Marke zu kreieren, glaube ich, aber sollte die Antwort sehr, sehr ähnlich sein. Denn steter Tropfen hüllt den Stein und nur so entsteht eben eine Marke. Und ich schreibe das auf, ich gucke mir die Mitbewerber an, ich gucke mir die Preisstruktur der Mitbewerber an, gebe dann auch eine Empfehlung. Ich gucke, wie positionieren sich die anderen Restaurants, wenn wir jetzt dabei bleiben. Wäre ja blöd, wenn man etwas sehr Ähnliches erzählt wie die anderen in der Stadt zum Beispiel. Von wem kann man noch was lernen, der vielleicht in einem anderen Markt zu Hause ist. Genau, und dann resultiert daraus ein Aktionsplan und den arbeiten wir dann gemeinsam ab.
Wie groß ist denn dein Team?
Ich habe 3 Mitarbeiterinnen. Genau. Nur Frauen. Ich hatte noch nie einen Mann.
Echt nicht?
Nein, noch nie.
Ah, ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du? Aber jetzt, wo du es sagst.
Ja, genau. Mhm. Es gibt auch sehr wenig Bewerbungen, muss ich sagen, von männlichen
PR-Leuten. Ist das?
Also ich habe jetzt ja immer mal wieder neu eingestellt über die letzten 13 Jahre. Ich glaube, ich hatte vielleicht 3 Bewerbungen von Männern. Also mit denen ich mich getroffen habe, lass mich mal so sagen. Genau.
Das ist interessant. Wenn du jetzt mal so deine Zeit rekapitulieren lässt, also rückblickend sagt man, glaube ich, dazu. Du bist jemand, der sagt, du magst das direkt, deutlich, auch kann auch lauter sein. Aber du hast auch gesagt, du hast anscheinend eine andere Stellung in dem Moment. Und du hast ja gesagt, dass du aber durchaus die Problematik wahrnimmst, dass es in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen in der Gastronomie Probleme gibt. Nimmst du sowas? Kannst du sowas wahrnehmen? Also
ja gut, wenn ich das nicht wahrnehmen würde, wäre ich blind, glaube ich.
Ja, aber na gut, also andere sagen, es ist alles super.
Ja, gut.
Habe ich auch schon gehört.
Das würde ich jetzt nicht behaupten.
Darf ich dir noch
nachschenken? Ja, mir wird hier nachgeschenkt. Ich freue mich sehr, vielen Dank. Gerne. Ich bin mit dem Taxi gekommen.
Sehr gut, vorbildlich.
Ich denke, das betrifft natürlich nicht nur die Gastronomie, das betrifft ja fast alle Branchen. In der Gastronomie ist es, glaube ich, nochmal vielleicht ein bisschen schärfer, eben weil, wenn wir jetzt mal bei Köchen bleiben, das gilt für Köchin genauso, aber es gibt einfach mehr Köche, dieser Leistungsdruck einfach so enorm hoch ist. Ich habe die große Freude, mich eher im gehobenen Segment austoben zu dürfen. Sprich, der Druck ist da noch höher. Und natürlich, wenn ich mir die letzten, ich mache das jetzt seit 2001, wenn ich das Hotel mit dazu zähle, die letzten 22 Jahre anschaue, dann habe ich natürlich auch schon einiges gesehen und gehört. Und ich war ja auch mal Mitarbeitende.
Und auch was erlebt.
Und habe auch viel erlebt, natürlich. Ja. Aber ja, natürlich ist da ein anderer Ton oft und ich möchte auch nicht immer mit den Mitarbeitenden tauschen. Aber nochmal, ich komme aus einer anderen, also ich werde ja gerufen und meistens tatsächlich auch von den Köchen. Ich habe leider keine Köchin im Portfolio.
Schade, ne? Ja. Kommt auch bestimmt. Genau. Aber es gibt eben noch so wenige.
Das stimmt.
Also ich glaube, der Markt ist da auch hart umkämpft, die wenigen Frauen, die Köchinnen sind.
Genau, aber deswegen natürlich habe ich einfach einen anderen Stellenwert da wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber eine andere Ansprache, weil die wollen ja was von mir.
Mhm. verstehe. Aber hast du das Gefühl, von dem Moment an, wo du vor 20 Jahren in die Hotellerie Gastronomie eingetaucht bist, bis heute, dass es da Veränderungen gegeben hat?
Absolut.
Ja, inwiefern? Absolut. Das welche?
Naja, es ist einfach ein viel größeres Bewusstsein vorhanden auf männlicher Seite, was man sich heutzutage leisten kann und was man sich nicht mehr leisten kann, eben weil viele zu Recht abgestraft wurden in den letzten 20 Jahren. Ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Öffentlichkeit einfach, dass wir Frauen einfach stärker in der Öffentlichkeit uns positionieren und auch unabhängig von der Öffentlichkeit, glaube ich, einfach stärker geworden sind, als wir das jemals waren.
Ja, also.
Naja, wenn ich jetzt uns vergleiche mit der Generation unserer Mütter, dann gibt es da natürlich auch ganz tolle Role Models. Aber das klassische Bild der Frau in den 60er oder sagen wir mal in den 70er Jahren, das ist so unsere Zeit, war ja schon häufig auch das Bild der Hausfrau und Mutter. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt in meinem Freundeskreis umschaue, ist da, ich muss kurz überlegen, aber glaube ich, keine einzige Hausfrau und Mutter dabei, sondern alle arbeiten. Und fast alle haben Kinder. Ich würde sagen, 90% meiner Freundinnen haben Kinder. Das macht ja auch was mit den Männern, wenn da mehr Frauen sind, die auch andere Aufgaben ausfüllen. Also wir sind ja auch einfach in den letzten 20 Jahren viel höher gekommen und in der Masse auch höher gekommen, nicht nur vereinzelt. Natürlich verändert das eine Gesellschaft. Und das ist ja erst der Anfang.
Ja, es ist erst der Anfang. Weil was mich immer noch ein bisschen bedenklich stimmt, ist, dass zum Beispiel, dass das halt auch vorkommt, wenn Frauen in einer Machtposition sind und merken, dass andere Frauen unter ihnen nicht gut behandelt werden von Männern. Also ich weiß von der Situation, wo das so ist, in einem Hotel, anstatt die zu schützen und sie zu unterstützen, das unter den Teppich zu kehren, finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Und da geht es halt auch wirklich um böse Beleidigungen, was heute einfach nicht mehr vorkommen sollte. Ne? Keine Frau sollte sich anhören müssen, bist du gestern Nacht nicht richtig durchgefickt worden oder warum machst du das? Und das sind so Sachen, das finde ich dann schade, wenn dann jemand als Ansprechpartner, sage ich jetzt mal, als Beispiel in der Personalabteilung eine Frau ist und die davon was zu hören bekommt, anstatt dann die Frau dann auch zu unterstützen und dem zumindest einmal nachzugehen und sich beide Seiten anzuhören und das einfach nur unter den Teppich zu kehren, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kein gutes Verhalten.
Nein, überhaupt nicht.
Das finde ich sehr, sehr schade. Aber ich hoffe, dass sich das verbessert und dass vielleicht dann auch die Frauen, die dann so behandelt werden, vielleicht einfach trotzdem mehr Mut finden und damit sich auch mehr darüber reden. Und absolut, das vielleicht nicht sich unter den Teppich kehren lassen.
Ja, sehe ich ähnlich. Und ich muss auch sagen, jetzt so aus meiner Perspektive gesprochen, ich habe natürlich wirklich viel Glück, weil ich ganz viel mit Menschen zu tun habe, die ein hohes Ästhetikverständnis haben, oft weit gereist sind, ziemlich genau wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ich habe eigentlich eher die Erfahrung gemacht, auch wenn ich jetzt meine Hotelkunden anschaue, das sind alles Familienbetriebe, manchmal klein, manchmal groß, größer. Die schätzen eigentlich Frauen sehr, muss ich sagen. Und da sind auch immer Frauen in gehobenen Positionen. Und ich glaube, wo es vielleicht noch so ein bisschen hapert, ist möglicherweise die klassische Kettenhotellerie, die einfach auch noch oft besetzt ist mit männlichen Kandidaten, die eine sehr klassische Ausbildung haben und noch nicht so viel Glück hatten, starke Frauen neben sich erlebt zu haben.
Das hast du so schön formuliert.
Ja.
Naja, es geht da. Ich meine, ich sag's mal so, ich will gar nicht so eine Vorwürfe machen, dass so gehandelt wurde. Ich habe nur kein Verständnis dafür, wenn sich diese Menschen nicht ändern.
Richtig.
Also man kennt das ja auch aus diesem Klassischen, dass Jugendliche zum Beispiel ganz oft das Verhalten widerspiegeln, was sie halt in der Erziehung erfahren haben. Aber die haben ja auch die Chance, ihr Verhalten zu ändern. Und ich bin jetzt auch nicht gerade in einem Betrieb gewesen, als ich gelernt habe, wo es nur Friede, Freude, Eierkuchen gab. Da ist dann in der Küche auch mal eine Pfanne geflogen und dann gab es auch...
Wie bitte?
Ja. Ich bin ja noch so eine Generation, ich komme noch aus so einer Generation.
Ins Kühlhaus gesperrt bei meinem allerersten Praktikum.
Oh, siehst du mal,
Küchenchef.
Wie charmant.
Ja.
Ich habe da viel Geschrei erlebt, viel Druck. Hab dann irgendwann an irgendeinem Punkt, zwar nicht sofort, aber dann irgendwann festgestellt, dass dieser Transport dieser Emotionen, also dass der eigentlich in Geschreie eigentlich nur ein Ausdruck ist von Überforderung, die Situation nicht handeln zu können und einfach ein anerlerntes Verhalten, was völlig unlogisch ist, aber ist über Generationen in Küchen und im Service, glaube ich, einfach so weitergetragen worden. Der Punkt ist, dass man sich das bewusst macht und dann das ändert.
Ich wünschte, alle wären soweit, sich das bewusst machen zu können. Dein Ex-Mann sagt an der Stelle ganz gerne, jemand ist limitiert. Das möchte ich gerne unterstreichen. Ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen, die sich nicht verändern, nicht aus ihrer Blase rauskommen. Also die bleiben einfach in ihrem Beritt. Das heißt, die umgeben sich immer mit den gleichen Menschen, immer mit dem gleichen Typ Mensch auch und haben deshalb auch oft gar keinen Grund oder sehen den Grund nicht, sich zu verändern. Das heißt, die wissen wahrscheinlich noch nicht mal um das Problem, über das wir... Doch, du, davon bin ich felsenfest.
Und die wundern sich aber nicht, dass ihnen dann die Leute in Scharen weglaufen heutzutage und sie keine neuen Mitarbeiter bekommen?
Gleich und gleich gesellt sich gerne.
Okay.
Das ist das, was ich auch meine. Die umsammeln dann auch eben Menschen um sich, die vielleicht ähnlich ticken.
Mm.
Also ich merke immer, die vielleicht etwas limitiert sind, die gehen auch selten raus und die suchen auch keine Reibung, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken wollen würde. Und ich glaube, nur wer auch Reibung sucht und auch bereit ist, aus seiner Komfortzone herauszutreten und zu reisen oder was auch immer. Nicht jeder kann reisen, aber man kann auch sein Restaurant verlassen zum Beispiel und sich ein anderes Restaurant anschauen gehen. Ja, du lachst, aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Es gibt ganz viele Menschen, die das nicht tun.
Das hast du mir schon mal gesagt. Ja. Ich habe es auch damals schon nicht geglaubt, vor einem Jahr, als du mir das erzählt hast.
Doch, doch. Es gibt ganz viele Menschen, die das nicht tun. Und dann ist natürlich auch kein Wunder, wenn wenig Input von außen kommt und man sich immer in seiner kleinen eigenen Welt bewegt, dann ist das schwierig, glaube ich, für die Leute, sich zu verändern.
Hm. Ja, das kann sein. Aber für mich wäre das zum Beispiel undenkbar, weil so ist ja eigentlich das Restaurantkonzept von Tim und mir letztendlich entstanden, weil es ja die Summe unserer Erfahrungen ist aus Restaurantbesuchen und vielen Weinkartenplünderungen. Und die Dinge, die wir da im Restaurant im Raum umgesetzt haben, sind ja die, wo wir gesagt haben, das möchten wir auf gar keinen Fall und das möchten wir auf jeden Fall so machen. Also ist ja eine Quintessenz aus positiven und negativen Erfahrungen, die wir da haben einfließen lassen.
Aber deswegen seid ihr ja auch auf Platz 26 der The World's 50 Best Restaurants.
Das hast du jetzt gesagt, aber ja.
Ja, und habt 2 Sterne und. Und deswegen seid ihr da, wo ihr seid.
Hm.
Das hat ganz viel damit zu tun. Und je älter ich werde, desto klarer wird mir das eben, dass ihr Menschen, also Menschen wie ihr, die eben Erfahrungen sammeln und auch immer noch Erfahrungen sammeln. Also ihr hört ja nicht auf, ganz im Gegenteil. Je älter ihr werdet und je länger ihr das macht, desto mehr seid ihr ja beide unterwegs, jeder auf seine Art und Weise. Und ihr hört ja nicht auf, euch zu entwickeln. Also dieses Restaurant und alles, was ihr tut, unterliegt einer ständigen Evolution. Und das ist für euch, glaube ich, ganz normal, weil ihr das lebt und das Teil eurer DNA ist. Aber das ist nicht normal in der Branche. Also nicht jeder tut das, ganz im Gegenteil, die wenigsten tun das.
Aber ist das etwas, was du versuchst, wenn du jetzt dich mit neuen Kunden zusammensetzt, denen das irgendwie ein bisschen nahe zu bringen?
Unbedingt, ja. Ich habe das gerade gestern getan.
Ah, okay.
Und tatsächlich einem lieben Gastronomen, den ich sehr schätze, vorgeschlagen, dass er doch vielleicht mal mit seinem Team nach Berlin kommt und sich auch nochmal hier Sachen anguckt, weil ich auch nicht erwarte, dass jeder durch die ganze Welt jetten kann. Das schaffen die meisten ja nicht. Aber man kann, entweder man fängt in seiner eigenen Stadt oder Region an. Das ist ja immer das Einfachste. Und überlegt mal, wenn man auf einem gehobenen Niveau unterwegs ist, gibt man einfach Michelin ein und guckt mal in seiner Region, welche anderen Restaurants werden da gelistet. Ganz einfach. Aber komischerweise schafft das eben nicht jeder oder jede. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man vielleicht mal nach Berlin fahren oder nach München fahren oder nach Hamburg fahren. Und man muss auch nicht überall essen gehen. Man kann ja auch mal fragen, können wir mal vorbeikommen, zu zweit, zu dritt. Habt ihr mal 10 Minuten für mich? Könnt ihr mir mal eben erzählen, wie ihr das macht? Sowas. Ja, doch. Empfehle ich sehr gerne.
Das kann ich verstehen, ja. Ich glaube, ich mache sowas halt automatisch einfach. Tim auch. Also durch meine... Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Die Corona-Zeit war wirklich schlimm.
Ja.
Dass man überhaupt nicht reisen konnte. Und bin so froh, dass ich jetzt wieder ein bisschen die Welt mir anschauen kann. Und dieses Jahr bin ich noch ein bisschen unterwegs, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon. Ein paar Reisen habe ich schon geplant.
Ich habe in deinem letzten Podcast oder vorletzten, ich weiß nicht, mit Lorraine gehört, dass du nach Zürich möchtest und habe mich gefragt, ob du das schon geplant hast oder nicht.
Ich war ja schon in Zürich,
ja.
Und muss jetzt aber unbedingt nochmal hin, nochmal wirklich ein paar Tage mehr, weil ich war ja mit, ich hatte die große Freude, mit Krug Champagner in Zürich zu sein, 2 Tage und habe festgestellt, wie wunderschön das da ist.
Ja, genau, hattest du erzählt, deswegen habe ich gedacht, ob du da
das habe ich noch nicht geschafft. Also ich habe dieses Jahr... Capri und Neapel ist das, glaube ich, das so dicht aneinander liegt. Mallorca, logischerweise. dann eventuell London, auf jeden Fall München. Dann auch nochmal Portugal, da gibt es übrigens auch schöne Sterne-Restaurants. Und dann bin ich im Herbst nochmal auf jeden Fall in Neapel, durch Zufall. Und dann gucke ich mal, wie ich die Zeit dazwischen so füllen kann. Aber so, ich versuche schon ein bisschen, also essen gehen, auch ein bisschen mit Kunst immer zu verbinden. Wenn es ein schönes Museum in der Nähe gibt, dann schaue ich mir das auch gleich noch an.
Cool.
Aber ja, das sind so die Pläne. Und ich würde natürlich noch gerne noch viel mehr machen, aber gucken wir mal.
Ja, das würde ich auch gern.
Wenn ich jetzt die Corona-Zeit schon mal hier mit ins Spiel gebracht habe, wie war dann die Zeit für dich? Ich meine,
super hart.
Das ist ja, du hast das überhaupt nicht mehr in den Händen gehabt. Ne? Also musstest du ja im Prinzip ist dir das ja aus den Händen genommen worden.
Ja, sehr. Also wir sind, um mal kurz vorwegzugreifen, extrem gut durchgekommen. Wirklich sehr, sehr gut. Bin ich auch wahnsinnig dankbar für. Ich habe einmal diese Soforthilfe ganz am Anfang, ich glaube, das waren die 5.000 Euro, in Anspruch genommen und das Kurzarbeitergeld und das war's. Also ich fand es extrem hart aus 2 Gründen. Ähnlich wie ihr wusste man überhaupt nicht, was auf einen zukommt, wie lange es dauert, wie man planen muss. Also dieser Unsicherheitsfaktor war für mich komplett neu. Das hatte ich seit Gründung nie. Ich fand es privat wahnsinnig anstrengend, weil ich habe 2 Kinder. Die waren 2020 3,5 und 7,5.
Entschuldigung.
Ja, da kriege ich jetzt noch Schweißattacken, ehrlich gesagt. Mein Mann arbeitet im weitesten Sinne auch mit der Gastro. Also sprich, wir waren 2 Personen, die überlegt haben, ob das klappt, einkommenstechnisch auch. Was passiert, wenn das Ding komplett irgendwie den Bach runtergeht? Unsere kleine Tochter hat sich irgendwann komplett verweigert. Ich glaube, nach 11 Wochen zu Hause hat die einfach nur noch geschrien. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass wir doch Anspruch haben auf einen, also dass wir, wie hieß denn das nochmal?
Systemrelevant
sind, also dass Carsten systemrelevant ist. Aber das habe ich erst nach 11 Wochen verstanden. Ich habe echt gekämpft, muss ich sagen. Sehr. Aber so wie ihr habt ja wahnsinnig schnell reagiert. Also eigentlich wart ihr die schnellsten von allen. haben aber auch andere Kunden reagiert und gesagt, nee, also wir hören jetzt erst recht nicht auf. Also wir hatten immer Geschäft und die Kurzarbeit hat uns wahnsinnig geholfen. Wir sind super, also wir sind wirklich super durchgekommen, kann ich nicht anders sagen. Mir hat es im Nachhinein total geholfen oder was mit mir und meinem Selbstbewusstsein gemacht, weil ich gemerkt habe, so Moment mal, viele Agenturen mussten Segel streichen, also kleine Agenturen mussten die Segel streichen. Und da habe ich erst gemerkt, wie fleißig ich die 10 Jahre vorher gewesen bin und wie viel Rücklagen ich gebildet habe. Das hat mir eine ganz tiefe Ruhe in dem Moment, etwas später hat mir das eine tiefe Ruhe gegeben, dass ich gemerkt habe, Mensch, so schlecht habe ich das offensichtlich nicht gemacht. Dazu muss man wissen, im Gegensatz zu dir kann ich sehr schlecht mit Zahlen umgehen. Und mein Vater und mein Bruder, die sehr zahlenorientierte Menschen sind, fragen sich bis heute,
wie du es geschafft hast,
wie ich da hingekommen bin, wo ich bin und dass ich immer noch lebe. Und das nimmt man ja auch mit, ne? Also diesen nicht vorhandenen Glauben sozusagen. Und das hat viel für mich verändert tatsächlich, dass ich gemerkt habe, Mensch, ich habe das doch echt gut gemacht und ich musste nie Angst haben um die Existenz der Schneiderei. Ich habe meine Mitarbeiter gut durchgebracht. Ja.
Du hast eben von deinen Kindern erzählt.
Ja.
Die sind jetzt
10 und 6 oder bald 11 und 7.
Wow, ja. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell.
Ja.
Voll berufstätig, selbstständig, beide berufstätig.
Yep.
Wie war das denn, die Zeit überhaupt jetzt bis dahin zu kommen? Also ich meine, jetzt sind sie ja beide in einem Alter wahrscheinlich, wo es einfacher wird, stelle ich jetzt mal. Also einfacher als vielleicht immer vor 6 Jahren oder so.
Ja, tatsächlich finde ich das gerade nicht.
Okay.
Für alle, die Kinder kriegen möchten, kurz Pause machen. Ja, genauso wie wahrscheinlich bei allen Berufen. Es ist, hat ganz viel mit Disziplin, Fleiß, Durchhalten zu tun. Das kann man auch nicht schönreden. Ich finde es unfassbar anstrengend. Kostet wahnsinnig viel Kraft. Alles andere wäre wirklich gelogen. Lorraine hatte, glaube ich, was Ähnliches gesagt. Ich hatte mir das nochmal angehört. Man kann einfach nicht alles haben, ohne dass irgendwas dabei drauf geht. Mhm. Das ist für mich die Quintessenz. Es sei denn, man hat natürlich sehr viele finanzielle Möglichkeiten, sich an allen Ecken und Enden Hilfe zu holen. Das ist was anderes. Da muss man aber auch erstmal hinkommen. Ich finde es wahnsinnig anstrengend. Also um ein Beispiel zu geben, nächste Woche sind Ferien, 2 Wochen. Meine Tochter ist in der 5. Klasse, die Große. Sie schreibt 4 Klassenarbeiten. Ich habe letzte Woche Gewi gelernt. Ich habe letzte Woche, habe ich schon wieder verdrängt. Was gelernt, weiß ich nicht. Heute habe ich Englisch gelernt. Morgen lerne ich Mathe. Unsere Auftragsbücher, wenn man das so sagen möchte, sind übervoll. Mein Mann ist auch viel unterwegs gerade. Man muss sich einfach zerteilen. Irgendwie. Aber wenn man das, was man tut, liebt, damit meine ich meine Kinder und meinen Job, dann geht das, glaube ich. Und ich glaube, es ist, du hattest gesagt, es ist nur eine gewisse Zeit, ne? Also es ist alles überschaubar. Das gibt mir immer ganz viel Kraft, dass ich weiß, es ist nur eine Phase. Ich weiß noch nicht genau, wie lange sie dauert, aber
was ich noch vor 10 Jahren oder
so. Es verändert sich. Also ich meine, die 10-Jährige wird mich wahrscheinlich noch 3 Jahre maximal so aktiv brauchen, was Schule zum Beispiel betrifft, und irgendjemanden irgendwo hinfahren und dann ist die raus. Also dann wird die alles wahrscheinlich alleine machen oder viel mehr alleine machen.
Ja, die sind ja auch mit 13 dann auch extrem richtig, sehr viel selbstständiger, genau, als wir damals, finde ich.
So, das gibt mir immer so ein bisschen den Auftrieb, dass ich weiß, das ist nicht mehr ewig so. Mhm. Und die Zweiten, die sind sowieso immer viel schneller mit allem als die Ersten und genau.
Aber insgesamt würdest du sagen, du würdest das alles nochmal so machen?
Absolut. Also vielleicht hätte ich ein bisschen früher anfangen können mit dem Kinderkriegen.
Mhm. Warum?
Weil meine Kräfte schwinden.
Okay.
Also ich werde jetzt 46, bin eher eine alte Mutter. Und ich merke, dass ich einfach nicht mehr ganz so energiegeladen bin bei manchen Themen. Andererseits war ich vorher einfach gar nicht bereit.
Mhm.
Also ich habe mich 2010 selbstständig gemacht, 2012 ist Tilda geboren, 2016 Pippa. Ich hätte das, glaube ich, anders gar nicht geschafft.
Naja, so eine Selbstständigkeit, wenn man sich erstmal selbstständig macht, da brauchst du auch erstmal 2-3 Jahre, ja, um dich einzufinden.
Und ich bin auch ganz froh, dass ich mich selbstständig gemacht habe, als ich noch keine Kinder hatte. Mhm. Dann konnte ich mich erstmal darauf konzentrieren. Also das hätte ich mir sehr schwer vorgestellt.
Gibt es irgendwas, was du, als du dich selbstständig gemacht hast, heute anders machen würdest als damals?
Ich glaube nicht.
Echt? Oh, wie schön. Aber gibt es irgendeinen Tipp, den du geben kannst, worauf man auf jeden Fall achten sollte, wenn man sich selbstständig macht?
Naja, es kommt ja wirklich drauf an, womit. Ich habe natürlich auch wieder viel Glück, weil ich nichts brauchte. Ne? Ich musste nicht investieren. Ich brauchte ein Telefon, einen Computer und einen Internetanschluss.
Und gute Kontakte.
Gut, die hatte ich schon. Das hilft natürlich sehr, dass man keinen Kredit aufnehmen muss und so weiter. Ich habe trotzdem damals so einen Businessplan gemacht, der ist mir letztens in die Hände gefallen. Ich habe Tränen gelacht. Obwohl alles, was da drin stand, mehr oder weniger in Erfüllung gegangen ist tatsächlich. Aber das kann man nicht für jeden Bereich sagen. Für mich konnte ich sagen und für meinen Bereich, ich habe einfach angefangen. Das ist aber, so bin ich auch. Ich zerdenke nicht alles bis ins Letzte. Ich bin eher pragmatisch. Ich weiß auch, was ich will und was ich nicht will. Und ich habe einfach losgelegt.
Aber gab es so einen Schlüsselmoment für dich, wo du gesagt hast, so und jetzt mache ich mich selbstständig?
Ja, definitiv. Ich habe sehr viele Jahre mit einem Chef zusammen verbracht, der sich in eine Richtung entwickelt hat, mit der ich nicht ganz so glücklich war, und mir auch Aufgaben gegeben habe, von denen ich glaubte, dass ich sie nicht mehr unbedingt jeden Tag erfüllen möchte. Und für mich war ganz klar, ich muss da raus. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Was kann ich denn? Und ins Hotel wollte ich nicht mehr zurück. Also ich war sehr sicher, dass ich eben nicht mehr jeden Tag ein Kostüm anziehen will mit einer Strumpfhose und High Heels, dass ich den 58. Spargeltext schreibe, den keiner druckt, und zum F&B-Manager gehen möchte, der noch nie was mit PR zu tun hatte, um den zu fragen, ob er meinen Text freigeben kann. Da war ich ganz klar, das möchte ich nicht. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich in irgendeiner Agentur anheuere, und dann hatte ich aber eben Glück, dass ich Menschen in meiner näheren Umgebung hatte, die gesagt haben, nee, komm, machst du und wir nehmen dich mit quasi. Ja, und dann habe ich einfach losgelegt, völlig blindpäsig. wahrscheinlich nicht ganz so blindpäsig, aber ich glaube, ich habe bewusst nicht bis zu Ende gedacht, weil dann hätte ich, glaube ich, Schiss gekriegt. Also ich habe einfach angefangen. In meinem Bürozimmer damals noch, in unserer Altbauwohnung mit Handtüchern zwischen den Doppelfenstern, weil alles nicht dicht. Und da habe ich gesessen, Tag für Tag.
Was hast du gemacht?
Ja, ich hatte ja schon Kunden tatsächlich. Also ihr wart mehr oder weniger noch immer dabei. Und ja, irgendwie kam es irgendwie, relativ schnell kam. Thomas Bühner kam ganz schnell dazu. Die Stadt Glasgow kam ganz schnell. Die haben wir fast 10 Jahre betreut als Destination. Also irgendwie kam es über Kontakte. Bing, 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 bing. Das ging irgendwie total einfach. Ja, ich schätze mich sehr glücklich. Ich musste noch nie Akquise machen. Das ist ein großes, großes Geschenk.
Das ist wirklich ein großes Geschenk, ja.
Ja, bin ich auch wirklich sehr dankbar für. Da trinke ich direkt noch einen Schluck. Ach, doch, Krug Rosé.
Ich habe mal in deinem Lebenslauf ein bisschen geschnüffelt.
Bitte.
Und habe noch gesehen, dass du auch im Ausland warst. Mhm. Wo warst du denn? In London, oder?
Ich habe während meines Studiums ein Semester in London und eins auf Hawaii verbracht. Da zittert meine Stimme, weil ich mich immer noch ein bisschen schäme.
Warum?
Naja, also jede Zuhörerin und Zuhörer kann sich vorstellen, dass ich auf Hawaii vielleicht nicht ganz so viel studiert habe wie in Dortmund. Genau, und dann habe ich noch ein Praxissemester in Paris gemacht, also ein Praktikum in Paris gemacht. Ja, genau. Und ich habe mit 16 noch ein Jahr in Texas verbracht als Austauschschülerin.
Stimmt.
Genau.
Da hast du ja auch noch Kontakt.
Ja, ja, richtig.
Genau. Und würdest du sagen, dass diese Auslandsaufenthalte dir für deinen Werdegang maßgeblich irgendwie was gebracht haben?
Ja, definitiv.
Inwiefern?
Naja, keiner weiß, wie, auch wie du, wie bunt unsere Gastronomie- und Hotellerie-Welt ist. Und wir haben mit den unterschiedlichsten Personen zu tun, aus aller Herren Ländern. Und ich glaube, wenn man im Ausland mal gelebt hat, dann fällt es einem leichter, schneller, eben mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben. Also mir hat das total geholfen, auch zu wissen, dass egal, wo man mich sozusagen rauslässt, ich klarkomme. Also als ich bin 93 nach Texas an die mexikanische Grenze gekommen, da gab es kein E-Mail, kein Handy, kein FaceTime, kein irgendwas. Also ich habe Briefe an meine Freunde geschrieben und meine Eltern vielleicht alle zwei Wochen mal übers Festnetz für 3 Minuten angerufen, weil es viel zu teuer war. Und den Rest hat man per Post klassisch gemacht. Ich glaube, das gibt's ja leider so nicht mehr heutzutage. Mir hat das total viel gebracht. Das hat ganz viel mit meinem Selbstbewusstsein gemacht und mit dem Wissen eben, ich komme klar.
Also diese Selbstständigkeit, absolut. Probleme lösen, sich dessen bewusst werden und was tun.
Ja, und auch Entscheidungen zu treffen. Mhm. Du kannst eben nicht fragen gehen. Also ich hatte eine tolle Gastfamilie, mit der habe ich immer noch Kontakt, aber ist trotzdem was anderes. Du musst in dem Moment einfach Entscheidungen treffen. Und ich halte mich da auch für gut drin. Ich hadere nicht, sondern ich mache einfach.
Naja, aber das ist halt sowas, was ich auch denke, was halt gerade in der Gastronomie auch ganz gut ist, wenn man mal sich andere Länder ansieht. Ich meine, es muss ja vielleicht kein Jahr sein, wo man irgendwo ist, aber vielleicht mal ein halbes Jahr. Oder wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt, vielleicht auch irgendwo mal hinzufahren, wo man ein paar nette Restaurants ausprobieren kann und einfach mal zu sehen, wie verhalten sich die Menschen dort, was sind denn die Essgewohnheiten, ne? Wie sind denn die Verhaltensgewohnheiten, weil diese Menschen, wenn sie jetzt zum Beispiel nach Berlin kommen, ja oft ihre Verhalten mit hierher bringen und man dann auch einfach nicht so erstaunt schaut.
Ja, genau.
Wenn sie dann ganz andere spezifische Bedürfnisse haben als wir in Deutschland zum Beispiel.
Genau, sehe ich genauso.
Was hast du denn für wunderschöne Reisen in der letzten Zeit gemacht, beruflich, privat? Hast du Empfehlungen für uns?
Gut, ich komme gerade aus Radebeul.
Rade was?
Radebeul. Wer nicht weiß, wo das ist in Sachsen. 25 Minuten von der Dresdner Innenstadt entfernt. Liegt wunderschön in den Weinbergen und für mich eine der unterschätztesten Regionen unseres Landes mit. Weil man hat ganz viel Wein dort, was viele nicht wissen. Ganz kleine, zauberhafte Weingüter, bisschen größere auch, die vielleicht mehr Masse machen. Dresden ist in der Nähe mit der wunderschönen Oper und auch tollen Museen und einer wirklich herausragenden Geschichte. Ich mag die Landschaft sehr, die Elbe herunter, da Pillnitz vorbei, auch am Schloss. Tolle Weingüter nochmal, um das zu nennen. Gastronomie, schwierig. Sehr schwierig, muss ich leider so sagen. Da ist jetzt nicht so viel zu holen. Aber einen kleinen Ort gibt's, die Villa Sorgenfrei. Name gleich Programm, sage ich immer. Wenn ich da bin, ist die Welt in Ordnung. Die haben ein Ein-Sterne-Restaurant. Ganz klein auch nur, das Atelier Sanssouci. Das mag ich sehr. Für jemanden, der vielleicht jetzt nicht so weit fahren möchte.
Das heißt, wie lange fährt man dahin?
Ich bin jetzt mit dem Auto gefahren, 1:50 von Tür zu Tür. Mit dem Zug bist du in 2 Stunden in Dresden. Und dann kannst du 15 Minuten vielleicht mit der Bahn nochmal weiterfahren. Mhm. Das geht super. Man kann da toll wandern, Fahrrad fahren, Ausflüge machen, Schloss Moritzburg sich an. Also es gibt einfach wirklich viel zu tun. Ansonsten muss ich gestehen, dass ich, wie ich dir auch schon erzählt habe, plane einfach wieder mehr zu reisen, auch kulinarisch zu reisen. Jetzt da die Kinder ein bisschen größer sind, Corona vorbei ist. Ich habe jetzt geplant, tatsächlich eine Reise nach Antwerpen im Juni. Da freue ich mich sehr.
Toll. Wo gehst du essen?
In The Jane.
Ach, wie schön. Ja. Das war einer meiner besten Restaurantbesuche in meinem Leben.
Da habe ich echt hingeäugt.
Also ganz, ganz fantastisch. Ein fantastisches Essen, fantastische Gastgeber, eine atemberaubende Atmosphäre. Dazu noch so DJ-Musik im Hintergrund.
Ja, ich freue mich auch wahnsinnig.
Das ist wirklich toll.
Bin ganz aufgeregt.
Ja, verständlich.
Tatsächlich, ja, genau. Ja. Also darauf freue ich mich sehr. Ja, und tatsächlich haben wir gerade ein Etat gewonnen, für die Stadt London Pressearbeit zu machen.
Hat das geklappt?
Ja.
Super.
Also mal schauen, ob London noch dieses Jahr auf dem Tableau steht. Und genau, im Sommer reisen auch wir als Familie nach Mallorca. Da ist auch eine Insel, die wir sehr gerne mögen.
In welcher Gegend seid ihr dann gerne?
Wir sind immer im Osten eigentlich. Mhm. So Richtung Porto Colón. So. Mhm. Wir sind aber ein bisschen mehr im Landesinneren. Ich würde sagen so 20 Minuten von der Küste. Gut, wir sind mit mehreren Familien, haben 7 Kinder insgesamt. Essen gehen ist so lala spaßig. Aber wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr eine ganz, ganz tolle deutsche Köchin, die bei uns gekocht hat, die auch aus der Sterne-Gastronomie kommt und im Tantris gekocht hat. Ich weiß leider ihren Nachnamen nicht, Dorothea. Das war ganz, ganz toll.
Die ist da auf Mallorca?
Ja, die lebt da und macht nichts anderes. Also die kommt auf deine Finca oder wo auch immer du bist und auf deine Yacht, falls du mit dem Boot anreist
dieses Mal. Wieder.
ich glaube, sie kocht tatsächlich sehr viel auf Schiffen, sagte sie. Aber das war wunderschön. Die hat dann für uns ein Menü gemacht und das war herrlich. Und wir hatten einen Abend auch auf einem Weingut, wo wir in den Weinbergen, es war so ein bisschen Agritourismus heißt es, genau. Das hat uns auch total gut gefallen. Also jetzt nichts Außergewöhnliches, sehr basic, aber einfach eine schöne Stimmung. Mhm. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns dieses Jahr vielleicht, mein Mann und ich, einen Abend rauspicken, zum Essen gehen, also zum richtig Essen gehen. Ja.
Es gibt wunderschöne, tolle Restaurants.
Ja, ich weiß.
Gibt es einige, die ich dir empfehlen kann?
Unbedingt. Also,
ich freue mich jetzt auch schon, dass ich wieder da bin. Also, wenn du jetzt mal auf die letzten Jahre zurückblickst, welches war denn der beeindruckendste Restaurantbesuch, den du hattest?
Oh, das ist ganz einfach für mich. Das war in Zwolle. Im Libraia wird es, glaube ich, ausgesprochen. Das war das 11 Madison. Das waren zwei.
In New York.
Mhm. Das waren zwei Erlebnisse, die ich. Könnte ich weinen, wenn ich daran denke.
Was hat dich daran so berührt?
In Zwolle war ich zum Lunch tatsächlich und ich wollte zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt vielleicht 5, 6 Jahre her, ich muss sagen, ich war mit einer Freundin da, der es gesundheitlich schon seit über 10 Jahren nicht gut geht und die nichts mit Gastronomie zu tun hat. Und da geht es natürlich auch darum, dass man gemeinsame Erlebnisse sammelt, die vielleicht man irgendwann mal braucht, um auf was Schönes gemeinsam zurückschauen zu können. Das hat einen festen Platz. Und ich wollte immer mal in ein 3-Sterne-Restaurant gehen, außerhalb meiner Arbeit. Ich kannte das Aqua, Thomas Bühner habe ich lange betreut und betreue ich immer noch. Also ich war in Frankreich 3-Sterne essen, aber immer im Rahmen meiner Arbeit, nie privat. Und ich hatte mir damals nur Lunch zugetraut, auch finanziell, habe dann aber doch das große Menü gegessen mit allem. Ich habe so eine Atmosphäre einfach noch nie woanders gespürt und auch nie wieder woanders gespürt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich bin inmitten in einem riesen Feast. Alles, es war laut, es war trubelig, es war wuselig, im besten Sinne. Die Leute sind irgendwann aufgestanden und haben sich unterhalten von Tisch zu Tisch und sind da rumgerannt und es wurde unfassbar viel schön getrunken. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Aber
absolut, ja.
Es ist so ein viel Champagner, viele gute Weine und das macht einfach eine andere Stimmung, als wenn Leute in der Kneipe sitzen und Bier und Korn trinken. Ich habe das geliebt. Es war einzigartig. Und dann war ich war zweimal im 11 Madison, einmal tatsächlich 2011 mit meinem Mann. Das war auch mein erstes Mal sozusagen so ein Restaurant im Ausland. Habe ich auch drauf hingespart. Oder wir. Und ich war tatsächlich 2017 dann nochmal mit Tim und Christopher. Mhm. Als wir mal einen New York-Besuch geplant haben, um das Buch zu präsentieren, war ich nochmal da. Da war ich einfach beeindruckt. Ich glaube, das hat mich fasziniert, das System dahinter. Weil das ist ja, 2011 war es noch ein bisschen persönlicher, fand ich. 2017 war es schon sehr soldatenmäßig fast. Bestimmt der falsche Ausdruck, aber das waren schon so kleine Marionetten.
Sehr durchgetaktet.
Extrem durchgetaktet. Also ein Professionalitätslevel, wenn man es positiv sagen möchte, das war schon beeindruckend.
Aber hat auch wahrscheinlich so ein bisschen die Persönlichkeit gefehlt.
Total. Also 2011 hat mich gefangen. Das hat aber auch eine besondere Geschichte, einfach für mich mit meinem Mann damals. Wir waren frisch verheiratet. Da habe ich einfach schöne Erinnerungen. 2017 ist auch toll gewesen, aber einfach mehr beeindruckend als emotional toll. Mhm. Aber die beiden Restaurants sind auf jeden Fall für immer, ja, die haben mich irgendwie gekriegt.
Und wenn du jetzt zum Beispiel, das sind ja auch Erfahrungen, die du gemacht hast.
Ja.
Ein Restaurant, zweimal besucht, zwei emotional sehr unterschiedliche Erfahrungen. Obwohl beides super professionell war. Was hast du für dich daraus gezogen in deinem Beruf? Weil ich glaube, da hast du ganz viel mit Sicherheit. Also was gibt zum Beispiel deinen, wenn du jetzt neue Kunden hast, die was an ihrer ändern wollen? Ich meine, wenn wir jetzt mal zurückschauen in die 80er, wenn ich mir überlege, ich habe ja auch das große Glück gehabt, in einem Ein-Sterne-Restaurant mit lernen zu dürfen, in Bammeyer Reiter. Den gab es ja damals noch. Der Küchenchef war Franz Radeburger. Mhm. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein analysiere, war das ja auch noch sehr lange so, dass der Fokus auf der Küche war, sage ich jetzt mal, sagen wir 70% Küche, 20% das Ambiente und 10% der Charme der Mitarbeiter. Das war nämlich egal, fast, also nicht fast egal, aber in Deutschland war es ja schon so, dass sie eher Ausführende waren, als dass sie ihre Persönlichkeit mit ins Spiel bringen durften. Außer vielleicht jetzt der Sommelier, sage ich jetzt mal. Und beim Oberkellner ging es auch noch immer, aber wenn du ganz normaler Mitarbeiter oder Mitarbeiterin warst, dann bist du ja eigentlich wie hinter so einem grauen Schleier verschwunden.
Absolut.
Heutzutage hat sich das ja total gewandelt, wenn ich ja das heute unterbrechen sollte, dann ist es ja so, meiner Meinung nach, dass so ein Restaurantbesuch jetzt auf dem Niveau jetzt zum Beispiel wie in meinem Restaurant ein Drittel die Küche ausmacht, ein Drittel die Atmosphäre und Interieur und ein Drittel die Mitarbeiter.
Also für ein Restaurant eurer Güte unterschreibe ich das absolut. Für die komplette Gastronomie unterschreibe ich das nicht.
Oh, okay.
Ich beantworte deine Frage, deine ursprüngliche Frage jetzt mal gerade nicht und überspringe die, weil ich finde, dass die Gastronomie in Berlin sich derzeit in einem extremen Wandel befindet. Ich finde, die letzten 8 bis 10 Jahre waren geprägt von Restaurants, in denen die Küche 2/3 ausgemacht hat. Und das Ambiente fast nichts. Ich bin, wie gesagt, nicht so gut mit Zahlen. Und
deswegen lassen wir die Prozente jetzt.
Obwohl ich gerade Brüche lerne mit meiner Tochter. Und der Gastgeber, die Gastgeberin, ein bisschen weniger als 1/3. Aber wenn wir jetzt mal zurückblicken, ich bleib jetzt mal nur bei Berlin, was wir die letzten 10 Jahre oder 8 Jahre in Berlin präsentiert bekommen haben, ist es schon sehr auf das Essen konzentriert gewesen. Regionalität, Saisonalität, Ambiente wirklich fast egal. Es ging eigentlich eher darum, was hast du auf dem Teller, woher kommt das, welche Geschichte, was ist das für ein Tier, wie wurde das gefüttert. Etc.
Hat sich dreimal gedreht und getanzt.
Richtig, genau. Das hat, wie gesagt, ich muss immer betonen, die Berliner Gastronomie in den letzten Jahren extrem geprägt, finde ich. Ambiente, ich meine, schau dir die Läden an. Damit sage ich nicht, dass sie nicht schön sind. Sie sind, aber es wurde in Ambiente wenig investiert. Also Nordic schick, sagen wir mal so, relativ basic alles gemacht und einfach alle, die, das gesamte Budget ist immer in die Küche und in die Ware gelaufen. Im Moment, also ich sag jetzt mal, seit Frühling, Sommer letzten Jahres, also nach dem Ende von Corona, auch wieder nur Berlin, die Läden, die aufmachen, sind das komplette Gegenteil. Sie sind groß, sie sind bunt, sie sind laut. Essen ist nicht, also Essen ist nicht die...
Steht nicht im Vordergrund.
Überhaupt nicht. Mhm. Es muss schön aussehen, definitiv. Es interessiert niemanden, was auf dem Teller ist. Also kommt das her, ist das ethisch korrekt produziert oder gefangen oder wie auch immer. Es wird unheimlich viel getrunken, gut getrunken und es wird gefeiert.
Ist vielleicht so ein eine Quintessenz aus der Corona-Zeit.
Absolut. Und das ist für mich, und da ist Ambiente zwei Drittel.
Das ist krass, oder?
Also deswegen kann ich, weißt du, für deinen Betrieb ist das absolut richtig, was du sagst, aber ich bleibe jetzt wirklich nur bei Berlin, ist das, finde ich, nicht richtig.
Also. Stimmt, da haben ein paar Läden aufgemacht, die in diese Richtung gehen.
Also Fleisch ist zurück, finde ich, total. Also teure Cuts, 50, 60, 70 Euro aus, dann gibt es plötzlich überall, Kaviar ist wieder überall auf den Karten. Das gab es doch nicht die letzten 10 Jahre.
Und das, obwohl wir uns in einer Rezession befinden, ist doch ist lustig, oder?
Total interessant. Es ist, als ob es das nicht gibt.
Ja, Berlin ist, glaube ich, einfach auch.
Aber wir sind ja immer so ein bisschen Trendsetter, ob wir wollen oder nicht. Also ich glaube schon, dass wir Stimmung machen für unser Land in der Gastronomie. Und ich glaube, die Menschen sind ein bisschen müde von diesem, ich setze mich hin, es ist alles vielleicht auch ein bisschen trist und mir wird gesagt, was ich essen darf und was nicht, weil es gibt im Zweifelsfall eben nur eine Sache, also ein Menü. Und nochmal, ich finde, die Restaurants haben einen guten Job gemacht, also einen herausragenden Job gemacht und es ist auch gut, dass es die gibt und die sollen auch nicht weggehen. Das tun sie, glaube ich, auch nicht, zumindest nicht die guten. Aber das Plateau scheint mir ein wenig erreicht zu sein im Moment. Und irgendwie ist noch eine andere Facette wieder dazu gekommen. Nämlich die Lebensfreude ist so ein bisschen zu kurz gekommen, glaube ich, in den letzten Jahren. Und vielleicht ist es gut, dass das jetzt nochmal wieder reinkommt, dass es sich auch irgendwann mischt. Dass es beide Welten zusammenfinden. Weil ich glaube, so ein bisschen diese Lebensfreude, dieses, man kann auch ethisch korrekt essen, und trotzdem total viel Spaß haben. Und es kann auch trotzdem irgendwie ein bisschen Kunst und Design und Architektur da sein. Mhm. Und ich glaube, das gab's oder das fehlt, oder anders, das Konzept habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, wo beide Welten sich getroffen haben.
Hm? Dann schauen wir mal, vielleicht beim nächsten Podcast sprechen wir mal darüber. Liebe Regina.
Liebe Marie.
Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, dass du dir die Zeit genommen hast heute, obwohl du auch heute schon gearbeitet hast.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Freude gemacht.
Auch schon ein bisschen Englisch gelernt hast nochmal. Und hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso viel Spaß dabei hattet wie ich. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet.
Dankeschön.
Ich danke dir. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.